Sollen wir anfangen? Jetzt, wo wir schon da sind.
FFG.
Drei Männer.
Drei Mikros.
Da sind wir wieder. Ui.
Was war das?
Da kam noch eine quietschende Tür.
Das habe ich nicht gewollt.
Quietschende Tür. Das klang so wie so ein Luftballon, wo man so quer zieht und die Luft rauslässt.
Ja, also, stimmt. Was ich neulich mal wieder gemacht habe, eine Bäckertüte richtig prall aufgeblasen. Mein vierjähriger Sohn hat schon ganz neugierig geguckt und dann habe ich geschlagen. Bam! Das war mega laut. Dem flog erstmal das Gesicht aus. Also der war total überrascht.
Zu Hause, was?
Nochmal.
Wahnsinn.
Aber was ich gemacht habe, und das macht man dann mit 45, ich habe vorher die ganzen Krümel vom Sesam und vom Mond schon mal in den Müll getan, weil ich keinen Bock hatte zu saugen.
Verstehe ich.
Ganz clever.
Clever. Matthias.
Matthias Fiedler.
Ja, Mama Lu.
Oder
Mr. Burns.
Also großer Unterschied ist da nicht zwischen...
Ich bin ein ganz ähnlicher Typ wie Mr. Burns, ich bin nur leider nicht so reich.
Montgomery
Burns. Und ich habe auch nichts mit Smithers.
Ah,
meine Damen und Herren, du hast Christian Glück.
Dankeschön.
Ja. Ich bin heute mit dem Wohnwagen da.
Oh mein Gott, und ich habe mich wieder an alle Regeln gehalten.
Ah.
Kein Shirt mit Aufschrift,
was
sagt man bei meiner Arbeit.
Na,
wir müssen ja immer aufpassen eigentlich. Ne?
Deshalb trage ich ja beim Podcast immer, immer die Labels.
Ich
mache ganz neutral heute wieder.
Der Dritte am Bunde mit der Milch, der Gesunde.
Füllgabe!
Yes.
Vorsicht!
Ich muss jetzt mal kurz fragen, ist das eigentlich, was du um den Hals baumeln hast, das Zeichen von Prince, dem Sänger? Dieses Symbol?
The Artist
sah das nicht genau so aus?
Ja, absolut. Stimmt.
Was?
The Artist formerly known as Prince. Der hatte so ein Symbol. Das ist richtig.
Aber vielleicht ist es einfach eine ähnliche Symbolik.
Ach, das ist ägyptisch.
Ich werde ganz.
Da war unten noch eine Pfeilspitze dran, glaube ich.
Ich muss sagen, ich werde ganz, ganz häufig gefragt. Es ist ganz komisch. Scheinbar ist das ein Zeichen oder kann auch ein Zeichen sein für so Verschwörungstheoretiker. Oder
ehrlich?
Aluhut. Ist es aber nicht.
Ist es ein Flaschenöffner.
Das ist ein Flaschenöffner.
Ernsthaft?
Hab ich gewusst.
Nein, das ist, das ist aus Ägypten. Das ist ein Ansch, nennt sich das. Das ist das Zeichen. Ein Ansch.
Ein Ansch.
Im Prinzip ist das ein Zeichen, Schlüssel für die Unterwelt, das ewige Leben, was auch immer. Ich habe mich da jetzt nicht so mit beschäftigt. Meine Freundin hat es mir mitgebracht aus Ägypten vom Urlaub.
Junge, willst du ewig leben?
Lawrence
von Arabien.
Das ist so ein Ansch.
Genau. Ich bin der Harre von Arabien.
Ich habe einen Ansch.
Ist das echtes Gold?
Ja.
Nee.
Das wäre auch gefährlich, ne? Weil wenn Dieter das haben will, dann zieht er an dem Band und er wirklich nachher noch da.
50.000 Euro.
Ja gut, aber dann hätte er kein Problem, dass ich ihn anzeige.
Außerdem hast du ja das ewige Leben damit. Mit diesem Ansch.
Diese Frage wird mir häufig gestellt. Die Antwort habe ich auch schon häufig getippt, aber jetzt habt ihr es auch nochmal auf die Augen und auf die Ohren bekommen.
Ne? So sieht's aus.
Aber du warst sicher auch schon mal in Ägypten, oder? Auf deinen zahlreichen Reisen?
Ja. Ich war sogar schon in Ägypten mit meinen Eltern, als man noch, ich weiß gar nicht, ob man das so feiern darf, aber ich bin froh, dass es so war, als man noch auf die Pyramiden draufklettern durfte, weil da so wenig Touristen hingekommen sind.
Okay.
Also so die, keine Ahnung, 80er Jahre oder was, meine Eltern mich durch die Welt mitgeschleppt und da war halt noch nicht so viel, ich wollte gerade sagen Terrorismus, das stimmt aber auch, weil das ist ja leider auch dort.
Und Tourismus.
Tourismus auch nicht so und da war alles frei. Ich war zwar noch sehr klein, deswegen sind die Erinnerungen auch eher dürftig, aber es war Freiheit. Und du
das heißt, man ist da richtig bis auf die Spitze der Pyramide.
Ja, genau. Du konntest, Chaos? Ich finde es ja auch gut, dass du es nicht mehr darfst, weil natürlich geht das kaputt, wenn Massen an Tourismus da hochsteigen.
Gerade die fetten Amis.
Die würden diese Steine gar nicht hochkommen. Ein Quader ist ja ungefähr dann so hoch wie dieses Ding, vom Boden bis hier. Und dann denkst du immer, du kannst da so einfach hochlaufen.
Es sind keine Stufen, ne? Keine
Sammlung. Es hat Spaß gemacht, es war cool, aber ich verstehe auch, dass es nicht erlaubt ist.
Heiß? Was heiß?
Ach, da fragst du mich, was ich war.
So warst du auch drin in der Pyramide?
Ja.
Kann man da einfach so rein? Ich war noch nie da.
Ich auch nicht. Man kann nicht einfach so rein, aber es gibt natürlich von den Wissenschaftlern bzw. von den Archäologen, die dann irgendwie auch die Grabkammern gesucht haben, es gibt ja nach wie vor mysteriöse Hohlräume in den Pyramiden, die zum Teil mit irgendwelchen, was sind das hier, ferngesteuerten, sonst was, Raupenfahrzeugen da
echt, so Roboter?
Inspiziert werden, weil sie nach wie vor vermuten, sie haben noch nicht alles entdeckt.
Ist echt noch nicht alles erforscht in den Pyramiden?
Es ist noch nicht alles erforscht, weil die Steinwände extrem dick sind und die Leute ja nach wie vor auch bei Tutanchamun vermuten sie noch, dass es dort im Tal der Könige
hinter dem Grab, wo sie natürlich jetzt auch nicht mehr diese ganzen schönen Wandmalereien zerstören wollen,
dass es da weitergeht.
Haben aber mit irgendwelchen Echolot-Methodiken rausgefunden, dass es hinter dem Tutanchamun-Grab wohl noch Hohlräume gibt, die man nicht richtig... Da ist noch irgendwie eine ganz große Pharaonin, die, dessen Grab sie noch nicht gefunden haben, was noch viel reicher sein soll. Also das ist ja das Tolle an Archäologie. Ich bin auch so ein bisschen verfallen, weil ich finde das total spannend. Ich wäre so möchte gerne Indiana Jones. Also ich könnte auch überall in der Welt einfach nur mit so einem kleinen Schäufelchen und mit einem kleinen Besen alles durchsuchen.
Echt, hättest du die Geduld? Die hätte ich gar nicht.
Nee, nachdem ich wusste, wie Archäologie wirklich funktioniert...
Hat ja auch keinen Bock mehr.
Du meinst eher dieses Indiana Jones-mäßige.
Genau.
Der Indiana Jones-Archäologe, der durch Zufall irgendwie in den Boden einbricht und dann die Bundeslade findet, da wäre ich für zu
haben. Parallel noch mit einer hübschen Frau rummacht,
erschießt. Genau. Und halt immer gut bei wegkommt und die Bösen erschießt, wie du schon. Also, nee, das wäre cool, aber so ist Archäologie nicht wirklich. Also insofern fehlte mir dafür der lange Atem.
Und ich weiß noch genau, ich glaube, wir waren so in der 7. oder 8. Klasse und da hat dann. Unser Bütchen in Kaiserswerth, der Herbie, herzliche Grüße, lieber Herbie, hat dann einen VHS-Kassettenverleih auch integriert in sein Bütchen.
Klingt wie ein Käfer.
Da gab es dann so einen kleinen Ordner, da konnte man halt so die Cover von den Filmen sich angucken und wir haben dann gerne so, wenn die Eltern mal bei einem nicht da waren, haben wir so Filmabende gemacht. Und natürlich hat man sich dann eher Filme geliehen, die ja, für so ein bisschen ältere zum Beispiel waren. Zum Beispiel haben wir uns Indiana Jones und der Tempel des Todes geliehen oder S oder ich weiß nicht was. Ja, ich hoffe, der Herbie wird jetzt nicht im Nachhinein noch bestraft, weil er uns damals diese Filme geliehen hat. Vielleicht hatten wir auch einen Fashion-Ausweis, ich weiß nicht.
Verjährt.
Und dann saßen wir alle und haben Indiana Jones geguckt.
Wow.
Und waren ganz gebannt. Da ist ja die eine Szene, wo die in dem Tempel des Todes oben auf so einen Balkon gegangen sind und gucken so runter. Und du siehst halt so den Blick von denen und siehst unten die Szene. Und auf einmal taucht halt von unten so ein... krasser Typ halt auch von diesen Todestempel-Leuten. Und wir alle Mann, ja, wir waren ja alle cool und überhaupt. Und wir alle so, wow! Wir haben uns so erschreckt, als dieser Typ da auftaucht. Das ist so eine Szene, die werde ich nie vergessen. Und wenn ich es jetzt halt nochmal sehe im Fernsehen, dann sehe ich uns wieder da sitzen mit den Chips und wir kamen uns echt groß vor. Und dann haben wir uns alle in die Hose fast gemacht, als da dieser Eingeborene auf einmal auftauchte.
Aber was ist aber Indiana Jones, wie gesagt, das ist irgendwie... mein Leben, am liebsten wäre ich diese Person. Ja? Und ich habe irgendwie
bist du doch
der
auch
liebste,
irgendwie schon.
Das liebste, also der tollste Film von der Indiana Jones Reihe fand ich mit Sean Connery. Und zwar dieses die Suche nach dem Heiligen Gral.
Der den Vater spielt von.
Genau.
Von Harrison Ford.
Der war ja so ein bisschen so, Jones, ja. Und mit so geistermäßig fast. Mir war das fast ein bisschen drüber mit so.
Nee. Das war jetzt nicht.
War das die Bundeslade?
Nee. Ich glaube, das war die Bundeslade plus halt dieser Gral, den sie dann. Kennst du diese in die Stein gemauerte Kirche?
Ich muss mir die alle nochmal angucken.
Also auf jeden Fall für diejenigen, die Indiana Jones, diese Suche nach dem Heiligen Gral oder so, das fängt an mit so einer Szene aus dem Ersten Weltkrieg mit diesem Panzer, wo die Ketten einmal ganz rumgehen.
Das ist da, wo die Russen auch mitspielen, mit dieser heißen Russin da.
Ich glaube schon.
Die ihn dann verfolgt. Da wird er, glaube ich...
Ich glaube schon, ja. Aber ich glaube, das habe ich... Mir ging es um diese Szene, wo sie durch diesen schmalen Canyon reiten oder gehen und dann kommt halt praktisch diese in den Fels geschlagenen Tempel eigentlich fast schon. Und das gibt es ja wirklich. Mich haben Locations
in Jordanien, ne?
In Jordanien, Petra nennt sich das. Das ist so eine alte Karawanenhauptstadt, wo die Karawanenwege zusammengeführt sind. Das ist eine ganz spannende Geschichte mit dieser Stadt. Und da durfte ich dann selber noch mal hin, für Galileo auch. Mhm. Aber ich war vorher schon mal mit meinen Eltern da.
Toll.
Und ich hatte diesen Film gesehen. Und in diesem Film gehst du ja in diese Steinkathedrale. Das sieht wirklich aus wie im Film. Du läufst durch so eine ganz enge Schlucht, die ist 70, 80 Meter hoch und an der engsten Stelle, glaube ich, 2 oder 3 Meter
schmal.
Ja. Und dann läufst du da durch, die schlängelt sich und plötzlich eröffnet sich, wenn du das richtige Tageslicht hast, diese Kathedrale, die auf so einer, in so eine Wand reingehauen wurde. Ne? Das ist, glaube ich, das eigentliche Schatzhaus von der Stadt früher. Diese Stadt besteht nur aus in die Wände reingeschlagenen Häusern oder Fassaden. Und dann bin ich dahin und hatte den Film im Hinterkopf. Ich dachte so, boah, geil, ich war so dankbar, dass mein Papa mich an solche wahnsinnigen Orte geschleppt hat. Bin da reingelaufen und war Monster enttäuscht.
Warum?
Ja, da war halt nur, das war halt nur ein viereckiger, dunkler Raum. Und nicht so wie im Film noch Gänge und
mir war noch nicht so klar wie Fernsehen und Film.
Was mit der Post-Production alles zu machen.
Ja, nee, ich habe echt hab,
das waren wahrscheinlich zwei Locations.
Du gehst da hin
und dann hast du das halt ungefähr, dass da irgendwelche Monster kommen oder irgendwelche Leute von diesem Kral trinken und dann zu Staub zerfallen und so. Das war mir schon klar. Aber ich dachte,
wenigstens diese Tunnel gibt es, aber nichts. Ich habe gesucht wie ein Blöder, kein Tunnel.
Das war geil. Und deswegen, also diese Locations, die manche Filme bieten oder manche, also Kinofilme oder Blockbuster, das in real zu sehen, sei es Pyramiden, die sind ja auch schon häufig in irgendwelchen Filmen dann mal vorgekommen, und dann festzustellen, wie die Realität ist im Vergleich zu dem, was in Filmen daraus gemacht wird, was manchmal total toll aussieht und oder meistens, weil es super gemacht ist. Und dann siehst du wirklich die triste Wirklichkeit, gehst in diese wahnsinnig tolle Kathedrale rein und dann hast du da wirklich nur so ein Räumchen, so ein bisschen größer als da, wo du jetzt hier drunter sitzt, und dann einfach nur so grob rausgeschlagen. Und da war früher irgendwie mal so zwei Kisten eine Truhe Wasser, ne?
Keine Ahnung. Wobei, da lebt ja jetzt eine ganze Tourismusindustrie davon. Ne? Also wenn du die Game of Thrones Locations und Schauplätze da bereisen willst und kannst, da egal ob das Dubrovnik ist oder irgendwie Irland, Island, das gibt es ja wirklich eine richtige Branche. Aber
das ist ja auch, das gibt es ja für Star Wars auch in Algerien oder in Marokko, glaube ich.
Und die Wüstenszenen.
Aber ich habe gefragt vorher wegen den Pyramiden in Kairo, ob es da heiß war, weil wir hatten da auch so ein Erlebnis, wo wir bei am jetzt heißt er mittlerweile Uluru, also früher hieß es AS Rock, also dieser Monolithfelsen da im Outback in Australien.
Mittendrin,
genau.
Also hätte man den da hingesetzt, damit die da auch ein touristisches Ziel haben. Ne?
Ja, total.
Was können wir denn da machen? Da kommt ja keiner hin hier.
Wart ihr da schon mal?
Ja.
Ich kenne es nur von Bildern.
Also, du warst noch nicht da, okay.
Ich war schon in Australien, ich habe mit Aborigines Wasser suchen dürfen, aber es war nicht mittendrin.
Und wir haben uns halt wir waren in Australien vor, mittlerweile sind es 4 Jahre, und haben uns das natürlich auch als Reiseziel gesetzt und sind da nach Alice Springs geflogen, und von da aus fährst du ungefähr 300 Kilometer geradeaus in diese Richtung und dann kommt eine Abzweigung, da fährst du nochmal 300 Kilometer biegst du rechts ab
und
fährst
da nochmal. Sieht das aus, Alice Springs hier, und der uns 5 cm entfernt
ist der Harris
Rock, oder?
Genau.
Ist halt ein ziemlich großer Kontinent. Ja. Ne?
Genau, kommt dann, merkt man dann auch so richtig. Auf jeden Fall bist du da im Outback, also alles ist rot, roter Sand und so, und es ist heiß. Also wir waren dort im Winter, also im europäischen Winter, da ist da unten Sommer. Und wir hatten halt Temperaturen abends oder nachts 35 Grad, tagsüber 40 Grad. Also der Unterschied Tag-Nacht war gar nicht so schlimm, aber es war halt einfach heiß wie die Hölle. Und wir kommen an diesen Uluru hin. Parken unser, wir hatten so ein wie hießen die, Wicked Campers. Wicked Campers sind so die abgefucktesten Camper-Vans, die man sich vorstellen kann. Und wir sind im Rahmen dieses Urlaubs, wir hatten da mehrere Locations und wir sind immer mehr downgegradet. Wir hatten immer schlechtere.
Das Portemonnaie wurde immer billiger.
So und irgendwann
immer beschissenere
Karten. Kannst du auch so, nehme ich das Fahrrad oder nehme ich
auf den jeden Wicked. Fall, aber es wurde immer spannender.
Ja, es war am Schluss war es ein Honda Civic oder irgendein so ein Dreckskarren. Eigentlich ein normaler PKW.
In dem ihr gewohnt habt.
Hinten umlegst und dann hast du eine Schlaffläche. Also gewohnt ist übertrieben, aber wir haben da drin gepennt. Na gut, also wir fahren da hin. In aller Herrgottsfrüh und kommen da an diesem Uluru AS Rock, und weil du sagst, auch die Pyramiden durfte man früher besteigen, durfte man am AS Rock damals auch, also da sieht man sogar noch Spuren, aber weil das eben mittlerweile akzeptiert ist, dass das ein Heiligtum ist für die Aborigines, macht man das eben besser nicht, und da hält man sich auch dran. Reinhold Messner zum Beispiel hatte eine Ausnahmegenehmigung, der hätte rauf dürfen, hat aber gesagt, er respektiert es als Heiligtum und macht das nicht. Haben wir auch getan, natürlich, selbstverständlich, weil was Reinhold Messner macht man dann auch.
Es war ja auch sehr heiß, da will man auch nicht unbedingt da hochrennen.
Kommt dann noch dazu. So, wir aber, natürlich clever, haben gesagt, wir machen so eine kleine Führung, und da wurden dann so Wandkritzeleien gezeigt und so, wo die Ureinwohner, die Aborigines, da auch so eine Schule hatten und den Kindern was erklärt haben und alles, also wirklich super spannend. Und da haben wir gesagt, weißt du was, und jetzt versuchen wir noch, dass wir einmal um diesen Uluru, um diesen Felsen rumgehen. Dieser Rundwanderweg ist ungefähr 7 Kilometer lang, und wir hatten, werde ich nie vergessen, wir hatten quasi Bergschuhe dabei, Bergstiefel von daheim. Wir hatten 3 Paar Schuhe, irgendwie Sneakers, Flipflops und Bergstiefel, damit wir eben nicht wie irgendwelche Flachland-Tiroler da irgendwie da kollabieren oder irgendwie sagen, wie laufen die denn rum? Wir wollten richtig outdoor-mäßig. Wir gehen los. Wir hatten ungefähr jeder im Rucksack so 5, 6 Halbliter Flaschen Wasser. und marschieren da und haben halt gelesen, ja, dieser Rundweg dauert irgendwie so gefühlt 1,5-2 Stunden, irgendwie sowas, für diese 7 Kilometer. Und natürlich bleibst du immer mal wieder stehen, fotografierst und so weiter. Nach ungefähr einer Dreiviertelstunde hatten wir fast unser gesamtes Wasser ausgetrunken. Es war 10:45 Uhr vormittags. Also es war noch nicht mal die größte Tageshitze erreicht. Und wir waren wirklich schon am Taumeln und am Hin- und Herwanken und haben gesagt, wenn wir jetzt nicht umdrehen und sofort wieder zurück zum Auto gehen, dann verrecken wir hier draußen. Und dann haben wir das wirklich getan und sind wirklich echt mit letzter Kraft am Auto wieder angekommen, hatten da Wasser und so weiter, war wieder alles fein, sind in so ein klimatisiertes Touristenbüro da rein, wo alles nochmal da war und waren echt da total fix und fertig. Und haben dann Leute gesehen, die nur mit Flipflops rumgelaufen sind und wir wie die Idioten, wie wenn wir auf den Berg steigen würden, ne? Also total falsch angezogen, aber ist auch bei dieser Hitze da rumzugehen kein guter Plan.
Also aber drum, gut gegen Schlangen, diese Schuhe.
Das stimmt, ja. Aber ich weiß gar nicht, sind da welche? Also am Uluru
selber?
In Australien ist alles,
was giftig ist, aber da, also genau dort,
Ich weiß nur,
dass in Australien solltest du
alles.
Ist es schon gut, festeres Schuhwerk zu haben. Weil ich würde mich nicht darauf verlassen, wenn er sagt, einen Kilometer weiter gibt es diese
Tiger Snake oder so.
Was sind das? Inline Type hier oder was auch immer, die giftigste Schlange. Naja, gut. Ja.
Aber also Indiana Jones wäre jetzt nicht so meins, muss ich echt sagen.
Ein guter Kollege und Kameramann hat in Australien gedreht, auch mit einem Guide natürlich, der auch alles Flora, Fauna da kannte und der war natürlich auch aus Sicherheitsgründen mit, damit da nicht irgendwie vielleicht eine Spinne, Schlange, sonst was so. Und der Mitch, herzliche Grüße, stand dann da mit seiner Kamera und es wurde irgendwie was organisiert oder so und dann guckt er so an sich runter und sieht, dass über seinem Schuh so eine ganz schöne, kleine, dünne, bunte Schlange lief, die dann, weil der Schuh irgendwie in der Sonne stand, sich dann auf dem Schuh wie auf dem Stein es gemütlich machte und ein bisschen Wärme tankte. Die brauchen ja immer ein bisschen Wärme, ne?
Gemütlicher.
Das ist ja wie bei uns deutschen Touristen, Schlangen brauchen auch immer Wärme.
Auf Mallorca.
So, und dann hat er da noch ein Foto gemacht und dann fand das auch ganz schön irgendwie, dass die da so sitzt, dass man sowas erlebt mit der Natur und so. Und die kroch dann irgendwann wieder weg. Und dann erzählte er dem Guide, also ja, hier war so gerade eine Schlange, die saß ganz lange auf meinem Fuß. Wie sah die aus? Ja, die war so und so. Was? Und so, ja, alle zu mir hier, stopp, jetzt keiner bewegt sich, ich muss das jetzt hier absuchen. Und überhaupt, weil diese Schlange war wohl eine der giftigsten Schlangen der Welt, die aber, glaube ich, weil mein Kollege so gechillt war, jetzt auch keinen Groll hatte oder so, oder sich auch nicht erschreckt hat. Und ich habe die beide gut klar so, ja. Ich glaube, das Blöde ist halt, wenn du aus Versehen barfuß auf so eine Schlange trittst oder die irgendwie, ne, die kriegt dir einen Schlafsack und du denkst, was ist denn da noch für eine Schlange? Ja, und dann, und die dann irgendwie wirkst oder weißt du, ja. Toi, 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 ich war ja auch viel im Ausland und so, aber ich hatte nie mit Schlangen zu tun. Ich weiß noch, in Borneo, da, wo der Guide, dann habe ich den Guide gefragt, wo sind denn hier Schlangen? Dann meinte er, ja, hier sind sehr viele Schlangen. Ich so, ja, Giftschlangen, Würgeschlangen, ja, Giftschlangen und Würgeschlangen.
Was?
Und dann habe ich gesagt, ja, wo sind die denn so? Und er so, ja, da. Nochmal für unsere Zuhörer, der hat also praktisch einfach in jede Richtung gesagt. Die sind überall und gesagt, ja, was mache ich denn, wenn eine kommt? Und dann zog er so seine Machete und meinte, Kopf ab. Ich so, alles klar, ich bleib schön nah bei dir, du machst das. Ja. Ich gucke mir das erstmal an. So. Aber toi, 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 ja. Noch nie irgendwie größere Probleme und auch nicht kleinere Probleme mit Schlangen gehabt. Menschenschlangen meist, wenn man irgendwo ansteht. Da habe ich schon viel Mist erlebt, aber... Ja.
Aber was lustig ist, ein damaliger Nachbar von mir, der hat als Cutter gearbeitet beim Dschungelcamp. Und die sitzen da, die haben ja so ein paar Container da in so einem Dschungel neben der Autobahn. Wir sind ja mittlerweile fast alle. Und da ist ja auch irgendwie das Camp von
aber
von
immerhin sind die Show. Cutter mit da, ne?
Ja, nee, waren sie zumindest. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Auf jeden Fall. Ja. Und Australien bekannt für wirklich die giftigsten Tiere der Welt. Und da... haben sie irgendwie in diesem Camp, das ist relativ abgeriegelt gewesen, am Mittagspause hat irgendwie einer Ravioli gefressen, hat die Dose dann stehen lassen, wieder rein, ist dann irgendwie wieder rausgekommen, hat dann die Dose genommen. Ach, das ist ja cool, guck mal. Da war irgendwie so eine Spinne, die war so groß, wie ein bisschen größer als der Daumen. Also jetzt auch nichts wirklich, wo du denkst, Vogelspinnen sind ja schon fies. Ja. Da kriegst du auch per se schon mal so, Vorsicht. Und der hat da so ein bisschen mit rumgespielt, dann mit dem Stock so gemacht und so.
Ein bisschen geärgert.
Ähnliche Geschichte, so wie bei euch. Ne? Dann irgendwann kam da halt so dieser Typ, der da rumläuft und auch ein bisschen aufpasst und sagt, was machst du denn da? Ja, guck mal hier, schau mal, da hat einen roten Punkt. Schlägt dem das Ding aus der Hand. Also wirklich eine diese kleine Dreckspinne, wirklich, keine Ahnung, selbst als Erwachsener hast du da 2-3 Stunden Zeit. Und wenn dann keiner kommt, der genau weiß, wie das zu behandeln ist, ist es mal eben vorbei.
Aber ich glaube, das Geile in Australien ist, es gibt ja Gegengift für alles. Ne? Sie haben ja auch alles mittlerweile.
Wenn Sie wissen, was dich gestochen hat, dann muss man noch sprechen können im Idealfall. Oder jemand muss es gesehen haben. Ne?
Also immer gleich fotografieren, so wie die Schlange auf dem Schuh. Oder so.
Wie Mitch.
Cool,
alles richtig gemacht. Jetzt aber fotografiert, ja. Alles im Griff.
Cool.
Ja, also Wahnsinn. Seid ihr schon mal von was sehr Gefährlichem gestochen worden?
Immer Schwein gehabt, eigentlich nichts Schlimmeres als Biene oder Webs.
Also ich kann mich daran erinnern, das haben mir meine Eltern aber erzählt, ich habe es nicht mehr so ganz also parat für mich selbst. Ich bin früher immer, wenn wir unsere krassen Urlaube gemacht haben, also deswegen fühle ich mich in meinem Job ja auch so wohl, weil ich im Prinzip das Leben, was ich früher mit meinen Eltern habe, weiter, ne? Nur mit dem Unterschied, dass meine Eltern dafür bezahlt haben und dann irgendwann der Sender.
Jetzt zahlt jemand anders,
Sind wir halt irgendwie 5-mal durch die Sahara gefahren und im Nachhinein krass, was meine Eltern sich und Kind und Familie zugute.
Wie alt warst du da?
Ich bin wiedergekommen aus Argentinien von 8 bis 16. Vom 8 bis 16, 17. Lebensjahr. Danach bin ich zwar auch noch gereist, aber da hatte ich auch schon irgendwie Fußball, da bin ich auch mal.
Aber mit einem 8-Jährigen ist das natürlich schon was mal durch die Sahara.
Genau. Also musst du dir vorstellen, ich schätze mal, das erste Mal durch die Sahara war schon so 9 oder 10.
Aber schon noch ein kleiner Junge.
Ja, ja, genau. Aber dann habe ich aber immer den Auftritt gehabt.
Puddeleimer und Förmchen mit dabei.
Nee, so Rucksack mit meinem Stofftier, ein paar Matchbox-Autos.
Ah, immerhin.
Und zum Kacken, Spaten und eine Rolle Klopapier. Ne?
Ja, klar.
Also so
Grundausstattung.
Grundausstattung, so muss das sein. Und ich hatte immer den Auftrag, ich durfte nur so weit weg vom Auto.
Wie du es sehen
konntest. Wir sind immer mit dem Bulli gereist. Mein Reich war das oben hochklappen,
dieses Dreieck
oben im Bulli. Das war sozusagen mein Zimmer.
Cool.
Und gekocht wurde alles. Also wahnsinnig toll. Für mich jetzt auch im Nachhinein. Und ich habe dann halt immer gespielt. Ich hatte dann auch immer so Plastiksoldaten. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Weißt du, so und dann habe ich die immer so aufgestellt. Und in den Landschaften, wo wir gereist sind, war das natürlich auch gigantisch. Ne? Du hattest genau die Kulisse für Lawrence von Arabien oder was auch immer. Habe ich dann auch immer gespielt. Und dann mussten dann auch Löcher gegraben werden. Habe ich dann irgendwie mal ein Loch gegraben. Und in diesem Loch, was ich runtergegraben habe, war seitlich ein Loch. Das habe ich aber nicht gegraben. Und das war ziemlich rund und... Und ich habe dann so irgendwie so mit dem Finger drin gepult. Ich so, was ist das denn? Zieh den Finger raus. Und während ich den Finger rausziehe, ich weiß es nicht mehr genau, aber ne, kurz danach kommt der Schwanz eines Skorpions raus. Mhm. Das heißt, Skorpionhöhle. Also so, die machen sich ja Erdlöcher oder Erdhöhlen. Mhm. Und dann fand ich das so süß und habe ich da irgendwie so immer so ein bisschen angestupst, aber nicht mit dem Finger, sondern dann irgendwie. Und dann irgendwann war mein Vater fasziniert, dass ich da so konzentriert gespielt habe. Ne?
Nicht mehr schön, mit dem sich beschäftigt.
Was mache ich
schön, dass der Junge mal ruhig ist. Lass ihn mal weitermachen.
Ja, genau. Er hätte mich fast weitermachen lassen. Und dann war er aber irgendwie neugierig und kam vorbei. Was ist
was
denn
hast da? Du denn
da? So, ja, hier ist ein cooles Tier. Schau mal, Papa.
Ein Käfer.
Und der hat mich sofort weggerissen.
Ja.
Ich weiß bis heute nicht, es gibt natürlich gefährlichere und nicht gefährlichere, aber als Kind weiß man sowieso nicht, dann kann auch selbst ungefährlich ein bisschen blöd sein. Auf jeden Fall bin ich da einem schmerzhaften Stich irgendwie entgangen durch viel, 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 viel Glück.
Das sind vielleicht auch so diese Schutzengel der Kinder, ne? Die fallen ja auch gerne mal irgendwie von Leitern und so. Und
aber ich muss euch sagen,
ich hatte ein ekelhaftes Tier, finde ich. Also
ist das nicht ein Vorurteil?
Nee, ich finde, es ist so.
Ich möchte nicht begegnen. Also genau.
Weißt du, das ist für mich so am Anfang des Lebens. Ne? Die mussten sich durchsetzen. Irgendwie finde ich, das ist so aus
vielleicht
der Zeit
auch, weil es bei uns eigentlich nicht gibt. Ich glaube, in Südeuropa gibt es so kleine dann schon, ne? Aber bei uns ja gar nicht.
Nee. Aber wisst ihr, Kakerlaken sind ähnlich. Also, die sind eher eklig, aber halt auch so Überlebenskünstler, ne?
Aber ich will jetzt mal was so Philosophisches loswerden.
Gut.
Wollen wir das mal probieren? Oder willst du direkt drücken?
Nein,
pass auf. Dieser eine Urlaub, wo das mit dem Tier war, da hatte ich nämlich noch mal eine andere Sache, die mich sehr geprägt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das... Ich hatte halt meinen Rucksack mit meinen Sachen drin und ich hatte immer den Auftrag so weit vom Auto weg, dass ich noch Sichtkontakt
habe. Okay.
Und wir haben mal so ein richtig schönes Übernachtungsplätzchen gefunden an so einer Sicheldüne.
Und auch dort, also auch in der Sahara.
Ja, genau, das war alles ungefähr da. Das war Sahara, Algerien, damals halt noch nicht so gefährlich, da konnte man durch.
Okay.
Und dann haben wir da so richtig schön Campingplatz, Wildnis pur, super geil, diese Sicheldüne, man muss sich das vorstellen. Ich glaube, das so Dünen, wenn man die irgendwie in Deutschland kennt oder so, ne? Ein Witz dagegen. Ich meine, das Ding ist dann irgendwie gefühlte 50 bis 100 Meter hoch und auch so eine Ausbreitung. Mhm. Aber sah schön aus, Sonnenuntergang und davor der Bulli. Mein Papa hat natürlich wieder Bilder gemacht. Und ich bin mit meinem Rucksack an der Düne hochgeklettert. Und wer so schon mal so feinen Sand hochgeklettert ist, der weiß.
Anstrengend, ne?
Drei Schritte hoch, zwei zurück, ne?
Aber ich wollte da oben hoch, weil das war für mich der Berg, das musste ich erklimmen, ne? Bevor Mama ruft und sagt Abendessen. Bin ich hochgeklettert und habe mir währenddessen vorgestellt, in meinem kleinen Kinderhirn, das weiß ich tatsächlich noch, ich weiß nicht, ob ich es mir immer wieder einrede durch dieses Erzählen, aber ich weiß noch, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, wie viel, also um einen Sandkasten, einen handelsüblichen Sandkasten zu füllen, wie viel brauche ich von dieser Düne? Dann bin ich mit meinem Zählen schon sehr schnell an meine Grenzen gekommen. Unendlich, gekommen, ne? Weil du bist da dann hoch und spürst das und siehst links und rechts nur sowas. Boah, nee, also die Zahl, die ist mir zu groß. Irgendwann bin ich dann oben angekommen und dieses Ding, was ich gerade mit all meiner Kraft, die ich als Kind zur Verfügung hatte, mal mit, also mit wirklich den letzten Kräftereserven erklommen habe, als ich oben angekommen bin und geguckt habe, bis zum Horizont nur solche Monsterdünen in jede Richtung.
Ja.
Da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Jesus, aber ich habe so eine Art Erleuchtung erfahren. Na, es klingt jetzt komisch, du guckst auch nicht so komisch. Aber in dem Moment habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, wie scheiße klein ich bin.
Ach so, ja.
Also Sandkörner als erstes, dann den Blick auf mich. Eigentlich eine erschreckende Vorstellung, dass man selber eigentlich nichts ist. Das war sozusagen
ganz klein.
Das war die Message. Eigentlich bin ich nichts, aber es ist geil, dass ich hier sein darf und es ist geil, dass es mich gibt. Und im Prinzip ist das, was ich bis heute denke, jetzt nicht irgendwie als mich selbst feiern, sondern einfach nur, es ist schön, dass ich all das, was ich erleben darf, jeden Moment, jetzt, keine Ahnung, damals in der Sahara, morgen, übermorgen, mit Familie, mit Kind, davor irgendwelche verrückten Sachen mit, keine Ahnung, Galileo drehen, beim Sport arbeiten. Jede Kleinigkeit hat seine Berechtigung und ist cool, auch eine Großigkeit. Und das, irgendwie habe ich das mit, ich weiß nicht, 9, 10, 11 Jahren
erfahren so oder gespürt.
Es ist eigentlich erdrückend, aber es war ein cooler Moment für mich persönlich, den ich bis heute in mir trage. Dieses, ich bin so klein, aber ich bin trotzdem froh, dass ich da sein darf. Weißt du, so.
Du hast dann extrem in dem Moment deine Perspektive verändert. Ne? Ja. Wenn du da unten bist, dann nimmst du das ja gar nicht so wahr. Oben auf der Düne siehst du halt erst das Meer und die Weite. Ne?
Weißt du, so dieses Hochrechnen vom Sandkasten, was ich nicht mehr geschafft habe, um dann auf der Düne zu stehen und zu sehen, es gibt auch genauso unzählige Dünen von denen, wo ich jetzt schon im Kopf gescheitert bin von der Vorstellungskraft, bis zum Horizont und zwar egal, wohin ich gucke. Und das hat mir halt einfach so, die Welt ist einzigartig, riesig. Die Natur kann uns und ich bin trotzdem da und ich darf da sein. Wie schön ist das denn? Also so, ein Widerspruch in sich, aber irgendwie auch
quasi
positiv.
Naturphilosophisch irgendwo gesprochen.
Ja, ja. Also entschuldigt bitte,
Interessanterweise geht es ja vielen Menschen in der Natur so, wenn sie mal wirklich in die Natur reisen. Na? Also dass du dann in dem Moment vielleicht auch und wo auch diese ganzen anderen Eindrücke, die uns auch vielleicht vom Nachdenken und Empfinden immer in der Stadt und in unserem Alltag abhalten, dass das dann einfach mal alles zurücktritt und du dann einfach wirklich andere Dinge auch spürst, auch mental.
Also ich fand es hoch beeindruckend und habe das danach, weil ich das so im Gedächtnis behalten habe, immer wieder, zumindest in Kurzform, nie so intensiv wie damals so, aber in Kurzform, wenn du dann irgendwie mal eine Wanderung in den Bergen machst oder so und dann hast du einen besonderen Panoramaausblick. Wie gesagt, es war für den Kopf her nie so gigantisch wie damals, weil damals war das halt einfach wirklich wie so ein Lego-Männchen in New York. Ja, stellst du auf die Straße und das war krass und das habe ich danach noch aber auf positive Art und Weise hier bei irgendwelchen Wanderungen irgendwie zumindest ein bisschen wieder zurückbekommen und deswegen liebe ich die, in der Natur sein ist einfach geil, diese Kraft zu spüren,
das ist groß,
dieser Kraft ausgeliefert zu sein und auf der anderen Seite trotzdem zu genießen, dass man selber ein Teil davon sein darf.
Hast du so ein Erlebnis oder
Ich finde dieses Naturerlebnis immer besonders intensiv, wenn man kaum Menschen sieht. Also ich war ja mal in Lappland unterwegs und da sind wir teilweise wirklich den ganzen Tag gelaufen und du hast halt niemanden getroffen. Und wenn du mal einen getroffen hast, hast du Hallo gesagt, der ging dann weiter, freundlich so. Und du hast halt wirklich die pure Natur. Und selbst hier bei uns in den wunderschönen Bergen hast du das natürlich nur noch selten. Da musst du dich schon echt von den Wegen wegbewegen. Da musst du fast ein bisschen alpinistisches Können auch haben, um wirklich dann auch keinen Leuten zu begegnen. So, ne? Also ich glaube, dass das schon auch was ist, was einen einfach dann auch anders öffnet.
Aber hattest du da ein ähnliches Gefühl, wie Haro erzählt, eben so diese Größe, diese Weite da in Lappland oder so? Also so dieses Gigantische?
Oder ich würde sagen, also es war jetzt nicht so eine Art spiritueller Moment, aber es tut einfach mal gut. Ja. So.
Also ich habe, wenn ich das schnell erzählen darf, da nochmal von dem Uluru, von dem Ayers Rock, der ist ja auch einfach insofern beeindruckend, weil dieser Felsen, der ist ungefähr 300 Meter hoch und wie gesagt, einmal rummarschieren sind so 8 Kilometer, also der Umfang, und der kommt da einfach irgendwie raus. Das ist so ein Granitfelsen und das Interessante ist, dass dieser Granitfelsen, der geht unterirdisch unter der roten Wüste Australiens, dann 50 Kilometer auf der anderen Seite wieder hoch und heißt dort dann Katatjuta, sind 12 Köpfe. Das Katatjuta ist irgendwie Aborigine und heißt 12 Köpfe. Also da gibt es nochmal so ein Ennis Pendant. Ich fand halt diesen Uluru so unglaublich, als wir da dort waren, weil das einfach so ein massiver Fels war in the middle of nowhere.
Wo kommt der eigentlich her? Ist das ein Meteorit?
Nee, das ist, glaube ich, plattentektonisch oder geologisch einfach so entstanden. Hat sich aufgefaltet? Das ist so einfach ein schwerer Gesteinverlauf mitten in der Wüste, der sich irgendwie abgesenkt hat. Und da schaut jetzt eben nur noch hier der Uluru raus und da drüben Katatjuta. Der Rest ist Sand, also Sandwüste. Aber ähnlich, muss ich wirklich sagen, also ist super beeindruckend, dieser Monolith, den da zu sehen. Aber wenn du zum Beispiel nach Südtirol fährst und die drei Zinnen, wir waren an den drei Zinnen irgendwie im Dreivierteljahr später und da war ich noch nicht und das ist wirklich ein Ziel, das du von München aus wirklich super erreichen kannst. Und wir haben das so gemacht, dass wir erst am Nachmittag dort angereist sind, wo die Leute sozusagen gegangen sind, also die Tagestouristen, und wir hatten uns eine Übernachtung da in der Hütte, in der dortigen gebucht, was auch nicht so einfach ist, da eine zu kriegen. Die haben irgendwie 70, 80 Schlafplätze und da einen zu bekommen ist fast ein Sechser im Lotto. Aber auf jeden Fall, wir sind am späten Nachmittag dahin marschiert, die Leute gingen raus aus diesem Areal. Wir sind dahin gewandert, so eine Route über 3 Stunden, und auf einmal stehen diese drei Zinnen, diese drei Felstürme davor, die mit einer Wucht, mit einer Stärke, wo du denkst, wow, du bist so klein mit Hut, das ist unfassbar, waren da abends an der Hütte, du siehst dann, wie es dunkel wird, wie die Sterne funkeln, und du siehst immer diese drei Riesenfelsen, und am nächsten Morgen gehst du dann von der Hütte wieder weiter und gehst wieder Richtung Parkplatz, Richtung Zivilisation. Ist ganz spannend. Ich finde aber ganz ähnlich, also so wie die Natur, also so Naturdenkmäler, ja, fand ich aber genauso überwältigend die Geburt meiner beiden Söhne. Also das mitzuerleben, einfach zu sehen, wie neues Leben irgendwie auf die Welt kommt, das ist ein Wahnsinn. Also das ist eben auch so ein Wahnsinn, wo du auch denkst, irgendwie, man ist ganz klein.
Ich muss ja gestehen, ich habe mich sehr, sehr auf diesen Moment gefreut, weil ich auch dachte, was passiert mit mir? Heul ich dann wie ein Schlosshund oder fühle ich mich da irgendwie, ich bin der König der Welt und so. Und dann kamen die Jungs, und das war auch immer toll, aber es war bei weitem nicht so krass, wie ich dachte, wie es dann sein würde. Es gibt ja so Dinge, ne, dann sagen immer, ja, wenn du dann Vater bist, Mensch, dann ist aber hier. Ne? Und dann bin ich Vater geworden und ich fand das toll. Und dann, ne? Aber es hat mir jetzt nicht die Schuhe ausgezogen oder so. Ja?
Ich hab auch komischerweise. Ich hab auch gedacht, ich wäre emotional angefasster. Und meine Freundin war schon fast sauer, weil ich bei irgendwelchen komischen Titanic-Filmen anfange zu heulen, nur da nicht. Ja?
Was? Die war total, was ist denn mit echt? Dir los?
Ja, nee, also ich, keine Ahnung.
Hast du geweint im Film? Geweint habe ich nicht, aber ich war echt schon sehr ergriffen. Also einfach, und dann ist da dieses kleine Menschlein und man denkt, man war selber auch mal so klein. Und
hab ich überhaupt nicht gedacht.
Nein, also und das ist so beschützenswert und
also ich habe gedacht, weil ich bin schon sehr emotional und manchmal auch unpassend emotional im Sinne von wirklich so einem Film, wo ihr beide wahrscheinlich mich lachend irgendwie so, ihr würdet eure Chips essen und sagen, was ist das für eine Wurst?
Ich heule aber auch schnell bei Kinofilmen. Ne,
ich bin wirklich, echt? Ich bin manchmal
und vor allem, wenn ich zum Beispiel in so einem Langstreckenflug sitze, ganz allein, und dann gucke ich irgendeinen Film. Und da wird es dann emotional. Und gerade, da kommen dann wieder die Kinder ins Spiel. Wenn dann irgendwie Kinder betroffen sind oder Kinder geht es schlecht oder irgendwas, was ich nie meinen Kindern wünschen würde oder so, dann muss ich auch sofort weinen.
Also das ist ich habe mal so einen Flieger aus so einem Langstrecken, da habe ich habe mich selbst erschreckt, weil ich trotz Kopfhörer habe ich meinen Schluchzen gehört. So. Und dann habe ich mal kurz geguckt.
Man sieht das auch dann an. Die anderen kriegen das ja auch mit, wenn du so verheult bist. Aber.
Und ich hab einen komischen Film gesehen und habe mich bepisst vor Lachen und habe lauthals geschallert, gelacht, und alle haben mich angeschaut und ich hatte halt den Kopfhörer auf
und hast nicht selbst nicht lachen.
Hast nicht gemerkt, wie laut du bist. Genau, und habe nicht gemerkt, wie laut. Und die haben mich alle angeschaut, wie wenn ich vom anderen. Aber ich hatte wurscht.
Ich hatte noch so was diese, du hast das gerade so schön formuliert, weißt du, so ein spiritueller Moment. Wir hatten einen Dreh in Südamerika mit den Scherentänzern. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. So eine uralte Kultur,
die noch mit den Scherenhänden kenne ich, aber
fast so. Nee, aber das war irgendwie Scherentänzer, über 500 Jahre alte Kultur von den Schamanen übertragen, haben sogar die Zeit der Konquistadoren überlebt, okay, weil die so mächtig waren und verwurzelt in ihrer Tradition oder in der Bevölkerung, dass die Bräuche von diesen Scherentänzern mit in die katholische Kirche mit reingenommen haben, weil sie wussten, sie konnten nicht dagegen an.
Okay.
Also haben sie die mit
so integriert. Über die katholische Kirche.
Ja, wenn es darum ging, dass sie
dann, Leute.
Ja, ja. Auf wo jeden war Fall, das? Das war in Peru.
Okay.
Das war irgendwie auf 5000 Meter Höhe oder irgendwie echt. Mhm. Und dann sollten wir uns da mit einem Scherentänzer und seinen zwei Jüngern treffen. Die sollten mich mal so mitnehmen für Galileo. Fand ich eine super Geschichte.
Oh, nein. Die Geschichte nehmen wir noch.
Also,
teilen wir hin oder her.
Komm, wurscht.
Mach aus.
Das ist ja wohl ein Scherz. Dann sind wir da hingegangen und dann hier wie aus dem Auto raus. Dünne Luft, ja. Also über 5000 Meter. Also alleine schon das Aussteigen aus dem Auto.
Schon anstrengend. Ja,
klar. Und dann stand da so ein Typ wie Elvis in so einem weißen Kostüm. Ich da so, was ist das? Was ist denn das jetzt?
Das ist der
Scherentänzer. Ne? Und dann hat er so ein Hippo dabei, so ein Hiwi dabei. Der hat dann irgendwie so ein großes Cello getragen. Ich da so, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ja. Cello oder was auch immer. Weißt du, so ein ganz, der war kleiner und lief immer hinter Elvis her. So, und dann haben sie gesagt, okay, komm, wir zeigen dir jetzt, wie das bei uns funktioniert. Und dann ich da so schon völlig irritiert in die Kamera geguckt und dann, ja, also Oliver Kodatsch, Kameramann, hat auch schon so viel Spaß, Haro, ne? Ja. Also, ja, ich hatte voll Bock auf die Geschichte und sehe dann so zwei Hanseln, die aussehen, als ob sie vom Zirkus Krone kommen. Naja, ich dachte so, okay, dann gehst du mal mit. Und dann sind sie gelaufen und dann sagte dann irgendwie der Übersetzer, damit es halt auch die Redakteurin und so versteht, Holy Bush. Holy Bush? Was heißt das jetzt? Ja, hier heiliger Busch und so, wir müssen Ritual.
Okay,
Ritual.
Alles klar.
Erstmal irgendwie so eine alte Inka-Zigarette, erstmal so rumgegeben und du musst überall in jede Himmelsrichtung mal ausblasen. So, ne? Dann hast du Coca-Blätter bekommen.
Okay.
Guckte so, ja, naja, gut, Coca-Blätter, ne? Ja, komm, machst du mit. Du willst ja einen Teil von dem Ganzen werden. Ja, also musst du das ja so ein bisschen, ne, Coca-Blätter rein.
Hast du vorher schon mal sowas genommen? Oder?
Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich hatte bei späteren Südamerika-Reisen habe ich das tatsächlich häufiger mal gegen die Höhenkrankheit genommen, weil das hilft extrem.
Ja, man könnte ja denken, man kennt halt Kokain, aber das ist ja was anderes. So. Aber man hat
es
ja
gewisse wird aus dieser Pflanze tatsächlich gewonnen. Aber pro Blatt sind das kannst du eigentlich, ne? Also diese grünen Blätter, die werden gekaut, schmecken extrem bitter. Aber
welchen Effekt?
Haben so einen, normalerweise so einen müdigkeitstötenden Effekt.
Okay.
Und wenn du das als Tee, das gibt es auch als Teebeutel oder was ganz normal, dann hilft das tatsächlich gegen diese Kopfschmerzen, die du ab einer gewissen Höhe, wenn du sie nicht gewohnt bist, kriegst. Aber egal, auf jeden Fall Coca-Blätter kauen, ne? Und dann in so ein Loch spucken. Ja. Ne? Und dann haben sie dann irgendwie so ein kleines Glas geholt und so ein komischer Plastikkanister. Hier, komm bitte. Ey, roch nach Diesel. Selbstgebrannte. Ne? Und dann er so, ja, musst du auch hier auf jede Himmelsrichtung einen Schluck nehmen. Und ich da so, ja, mach ich. Dann spüre ich hier so die Hand hinter mir, Oliver Kodatsch, Kameramann. Au, 5000 Meter plus X.
Ja.
Aufpassen. Alkohol. Ne? Ja, aber ich will die Geschichte ja
dabei.
Und die nehme ich doch nicht ernst. Die nehme ich doch nicht
mit. Man will auf diese Leute auch nicht beschämen. Die nehmen dich da mit zu so einer Zeremonie. Genau. Und da kannst du ja nicht dann abbrechen.
Ja, genau so habe ich
und mit vier Finger Wodka in Moskau Erfahrung.
Wenn der Eskimo-Chef dir die Tochter anbietet, kannst du auch nicht sagen, nee.
Ja, natürlich. Machst du alles mit. Zack, rein da. Ne? Okay, nichts gemerkt. Ging es weiter. So, 50 Meter. Mhm. 50 Meter. Holy Stone. Ich dachte, was?
Ach so, kenne ich schon.
Heiliger
Trinker. Ja, also Coca-Blätter raus.
Coca-Blätter raus, Zigarette geraucht. Und zum Schluss wieder den Schnaps.
Super.
Und wir konnten den Parkplatz noch sehen, wo unsere Autos standen.
Ihr seid nicht weit gekommen.
Weitergelaufen. Ne? Holy Sandhole. Okay, heiliges Sandloch. Heißt das, wieder, ne? Kompletto. Langsam hatte ich das Gefühl, dass ich auf einem Auge habe ich getränt. Nur auf einem, ich weiß nicht warum. Also es fing so, egal, zack. So ging das noch fünf heilige
Stationen
weiter. Keine Ahnung.
super Panorama.
Wusste dein Redakteur das, was da auf dich zukommt, oder war das auch eine Überraschung
genau,
für euch
auch alle? Nicht genau, die hat aber gesagt, die hat auch mitgemacht.
Ja. Ah, okay.
Die fand das total klasse, hat immer so ein bisschen mitgemacht. Hm. Nur der Kameramann hat sich zurückgehalten. Ja. Und dann, keine Ahnung, gefilmt. Das war wirklich, ich weiß es nicht mehr genau, das ist an dem Film auch eigentlich ganz lustig rübergekommen. Auf jeden Fall sind wir irgendwann, diese Scherentänzer, das sind, vielleicht kennt ihr das von den Bildern her oder ihr zu Hause irgendwie von den Bildern, das sind so Leute, die sich zum Teil dann irgendwie so ein Messer durch die Backe stechen.
Ach, okay.
So.
Das aus Indien?
Weißt du, die sich so, oder?
Ja, so Fakir-Zeug.
Fast so Fakir-Verhalten, also das, die sind so halluziniert. Und mir war ja dann auch klar, wie wir halluzinieren.
Warum?
Auf jeden Fall irgendwann so, ja, ne, Holy Lake, ja, klar, leck mich am Arsch. Okay, alles klar, Holy, Alter, jetzt aber, wuff. Und die haben gelallt schon, die zwei, also der,
die auch,
die haben noch nicht mal das Instrument gespielt, der trug das immer noch. Und dann hat er irgendwann dem einen so, tu tienes que jugar ahora con la, dann hat er angefangen so, dumm, 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 und der Elvis so, hat dann irgendwie die Hände durch die Luft geschmissen, dann greift er in den Rucksack, den er die Hiwi dabei hatte, holt einen Frosch raus, so groß, also wenn wir so, ein Frosch, einen lebendigen Frosch.
Okay.
Legt sich den auf die Zunge.
Ach, ich dachte, das wäre so ein Frosch, der vielleicht auch so eine berauschende Wirkung hat.
Mit den
so
man
so
über den Rücken lecken kann. Ja.
Nee, der hat den gefuttert.
Und hat den, ja genau, der hat den von lebendig Haribo runtergeschluckt.
Ja, okay.
Und dann kam er zu mir, greift nochmal in den Rucksack und knallt mir so einen Frosch in die Hand. Ich da so, ich habe schon halb so mitgesungen und war schon am Wippen. Ich leg mir den auch tatsächlich so hin. Der hat nach draußen geguckt und hatte beide Pfoten hier an der Unterlippe raus. So, und wartete. Und dann kam die Redakteurin und schlägt mir den aus dem Mund. Nein, hör auf, kannst daran ersticken. So egal, ich hab den dann wieder gesucht, der ist aber weggehüpft. Und ich war ja echt schon auch voll.
Du wolltest sehen, oder?
Ich wollte es versuchen.
Einmal Scherentänzer
sein. Der hatte aber nur zwei dabei und der war jetzt stiffen gegangen. Also der Junge, der
zweite gesucht, ja.
Dann hat dieser Elvis gesagt, macht nix, ne? Greift dann seinen Rucksack, holt eine Schlange raus. So lang, beißt, die, also schlängelte sich auch, beißt dieser Schlange den Kopf ab, roh, so. Reicht mir das rüber, ich nehme das in die Hand, bin alle. Ja, wenn das sein muss, dann beiße ich auch was von dem Ding ab.
Wie hat sie geschmeckt?
Widerlich, ja, keine Ahnung.
Weil gegart schmeckt es ja ganz gut, wie Hühnchen.
Ja, fast. Aber so, das war so, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich so bekloppt war.
Du warst ziemlich voll auch dann, oder? Von diesem ganzen
Kucker und Schnaps. Ich war völlig reingebissen und ich habe dann in die Kamera so, ich weiß auch nicht warum. Und dann holt der, ich weiß nicht, was der, das ist, kennt ihr diesen Zauberhut, wo du alles rausholst und dann greift er nochmal in den Rucksack, holt so eine wie heißen diese Röhren nochmal, diese Lichtröhren?
Neonröhre.
Der holt so eine Neonröhre raus.
Ich meine, das ist immerhin was wir kennen. Ne?
Was hat denn der dabei am Berg? Ja, so eine Neonröhre,
frische Schlangen.
Haut sich die am Kopf und beißt rein und gibt mir so die andere Hälfte.
Warum? Und da warst du wieder nüchtern.
Und aber da habe ich dann, reingebissen. Dann sehe ich den Typen, wie der blutet wie ein Schwein auf dem Mund.
In dem Moment
greife ich in meinen Mund und da wurde ich nüchtern. Da habe ich alles langsam aus dem Mund wieder rausgespuckt. Redakteurin, oh Gott, hör auf. Ich habe ja schon reingebissen. Reicht das nicht?
Schon lange? Zu spät.
Das war so krank, aber es war eine geile Geschichte.
Ja gut, es ist
leider irgendwie eine Schere vor, irgendwie in dem ganzen...
Ja, Gott sei Dank nicht mehr. Ich hatte schon Angst, dass er sich so ein Spieß noch durchsticht hier.
So weit sind wir nicht gekommen. Auf jeden Fall war es so, dass die Redakteurin hatte auch ein bisschen mitgemacht. Mhm. Und es war so, dass wir hatten tatsächlich Momente, und das kann ich jetzt auch nicht wirklich erklären, wo wir, Kameramann, die Redakteurin und ich, also bevor das eskalierte, wirklich in so eine Art Trance-Zustand waren durch diese Art und Weise des Summens, des Machens und
die Luft, die Mutter dünne Luft auch, oder?
Dünne
der Schnapp, war Sauerstoff unterversorgt.
Ja, keine Ahnung.
Eure Gehirne.
Das war alles wirklich
so. Ich meine, du wolltest diesen Frosch essen. Lebendig.
Ja,
das arme Tier. Christian sagte so schön, er hat schon mal so einen Haribo-Frosch gegessen.
Ja, klar.
Aber der hat auch noch gelebt, glaube ich.
Aber war eine schöne
aber
Sache.
Warum, vor allem warum auch
wieder danach
beißt man in eine Neonleuchte?
Weil das deutsche Fernsehen mag.
Und weil da der Scherentänzer ist, die machen halt alle möglichen Sachen mit gefährlichen
Sachen. Da ist ja ein Gas drin. Da ist ja ein Gas drin, ne?
Und macht das Gas vielleicht irgendwas?
Ja, auch bei 5500 Metern.
Das ist eher wie so eine Mutprobe. Man bringt sich in Trance und dann macht man Sachen.
Es ist die Erleuchtung.
Man kann viel reininterpretieren. Auf jeden Fall, was, also die Geschichte als solches war, wir lagen uns zum Teil in den Armen an einigen Sachen und die Redakteurin meinte auch, sie hat irgendwie dann mal an ihre verstorbene Schwester oder sonst was gedacht und der Kameramann, der wenig mitgemacht hatte, der hatte dann auch irgendwie Tränen in den Augen. Also ganz komisch, dass das halt irgendwie so eine Auswirkung auf alle hatte.
Okay.
Aber de facto ist es so mit diesen Scheren, die habe ich dann nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich war ich auch so ein bisschen. Die, normalerweise haben sie so Scheren und klack, klack, klack,
so,
klack, klack.
Okay.
Und dann
schauen die Scheren im Gesicht durch die Backe.
Nein, das machen sie so mit Messern oder
ich kleinen. Ich dachte auch, dass das so ist.
Genau. Aber hättest du das dann auch noch alles gemacht, wenn jetzt keine Redakteurin da gewesen wäre? Warst du so drauf?
Ich würde hier, ich weiß es, ich glaube nicht. Aber ich bin zum Glück nicht mehr in der Situation. Ich sage dir es jetzt, weil ich hoffe, dass ich eine gewisse Vernunft erreicht habe. Aber ich weiß nicht, ob ich sie damals da gehabt hätte.
Ja. Wie
ich meine, dadurch, dass ich.
Wie lange ist das her?
Boah, das war ganz am Anfang von Mission Wissen weltweit. Also das ist bestimmt 13 Jahre her.
Okay.
Wahnsinn. 13,
da bin ich froh, dass ich 14. Sport machen kann. Echt wahr.
Das war auch eine Art von Sport.
Ja.
War schön.
Übrigens, Neonröhre, wenn man, das habe ich auch bei Galileo gelernt, wenn man sich mit einer Neonröhre unter so eine Starkstromtrasse da stellt, dann fängt die an zu leuchten, unten am Boden. Könnt ihr mal ausprobieren. Und ihr auch alle zu Hause.
Hör auf.
Das ist ein guter Tipp.
Ja.
Ha? Holen wir uns einen.
Endlich mal Armleuchter sein.
Und nicht reinbeißen, bitte.
Ja.
Mensch, besser nicht.
Alles wieder schön mit euch. Nicht.
Ah, wunderbar.
Ja.
Matthias Fiedler.
Christian Glück.
Harro Füllgrabe.
Bis zum nächsten Mal.
FFG.
Hey. Ciao und bye bye. Und
ciao.
Auf Wiedersehen.
One München. Wir sehen uns.